HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Sonderausgabe von Himmel und Erde zum Feiertag. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist ja eine ganz besondere Zeit. Es ist die Zeit zwischen den Jahren, eine besonders stille Zeit, denn der Stress und die schöne Aufregung von Weihnachten ist erstmal vorbei, aber das neue Jahr mit seinen Herausforderungen ist eben auch noch nicht gekommen. Für viele sind diese Tage eine Gelegenheit zum Innehalten, es einmal ruhiger angehen zu lassen, eine Zeit größerer innerer Ruhe. Was in dieser Zeit größerer Ruhe geschieht, besonders wenn ein Mensch sich bewusst auf eine solche Situation von Stille einlässt, das weiß wie wenige andere der Jesuit Bertram Dickerhoff, denn er ist Gründer und Leiter des Ashram Jesu, christliche Lebensschule. Das ist ein Ort der Stille in einer alten Mühle nördlich von Limburg bei Hadamar, wo Bertram Dickerhoff Menschen einlädt, mit ihm einen spirituellen Weg zu entdecken, den er selbst seit 40 Jahren sozusagen in einem spirituellen Selbstversuch gesucht und gefunden hat. Und seit genau 20 Jahren, seit 2003, nimmt er Menschen im Ashram Jesu mit auf dieses Abenteuer der Entdeckung der eigenen inneren Welten und er lädt sie ein, es bei sich selbst achtsam, gelassen und liebevoll, wie er sagt, auszuhalten. Ich hatte Gelegenheit, mit Bertram Dickerhoff ausführlich über den Ashram Jesu und seinen eigenen spirituellen Weg in die Stille zu sprechen. Es war gar nicht so leicht, Sie hier ins Studio zu locken. Sie leben im Ashram Jesu zusammen mit den Menschen, die auf Zeit zu Ihnen kommen für einen Kurs oder auch individuelle stille Tage. Wie Sie mir schrieben, ein stilles Leben. Was heißt das zunächst mal äußerlich?
Ja, unsere Mühle liegt schon sehr still, also abgelegen. Der nächste Ort ist zu Fuß 20 Minuten entfernt. Es gibt nur eine Stichstraße zu unserem Anwesen. Das nächste Haus ist 500 Meter, ein einzelnes Haus 500 Meter entfernt. Um uns herum ist Natur, wunderschön. Der Elbbach macht dort so zwei Knicks, sodass man das Gefühl hat, man sei am Ende eines Tales mit steilem Hangwald, also ganz abgeschlossen, irgendwie ganz geborgen in der Natur. Gibt da auch viele Tiere, Pferde, Rehe, Dachs, hat man schon gesehen, Eisvogel, Wildvögel, Reiher, gibt ein Weiher dort auch. Also es ist sehr still, es ist sehr zurückgezogen.
Mhm. Schon mal äußerlich sehr still. Und wie ist es so in Ihrer Tagesgestaltung? Wo kommt die Stille da so voll zum Zuge?
Wenn keine Kurse sind, meditieren wir zweimal am Tag, eine Dreiviertelstunde, morgens um 6 und um 8:45. Bei Kursen ist es natürlich doppelt so viel, mindestens. Und in den Kursen herrscht durchgehend Schweigen. Mhm. Also Schweigen und Stille ist, also überhaupt möglichste Freiheit von Ablenkung, ist ein ganz hoher Wert für uns.
Also in den Mühlenzimmern, wo die Teilnehmer wohnen und da gibt es dann keinen Fernseher, kein Radio oder doch?
Nein, das ist, die sind absolut einfach. Also immerhin gibt es ein halbwegs bequemes Bett und einen Schrank. In vielen Zimmern nicht mal einen Tisch. Okay. Es ist von der Ausstattung her, ist es schon karg, also überdurchschnittlich einfach.
Ich glaube, spielt das eine Rolle für Ihren Weg? Ist Ihnen das wichtig, diese Kargheit? Oder würden Sie am liebsten aufrüsten, wenn Sie mehr Geld hätten?
Nein, ich möchte nicht aufrüsten. Also Corona hat uns schon zur Aufrüstung gezwungen, insofern als wir die Zimmer jetzt nur noch einzeln belegen. Was wir früher haben, wir Zimmer auch mit mehreren Personen belegt, ja. Die Einfachheit, das ist uns total wichtig. Das ist eine Weise, wie der Mensch auf sich selber zurückgeworfen wird. Er kann nichts tun, es gibt keine Ablenkung und diese Selbstkonfrontation ist sozusagen die Kehrseite davon, eine Erfahrung nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit Gott zu machen. Also zumindest habe ich das so in Indien, ich war ja mehrmals in Indien, beim ersten Mal in einem Ashram, da gab es nicht mal Strom. Also da fällt wirklich sehr viel weg. Ja. Mhm. Nachts lesen, unmöglich. Gab so eine Petroleumlampe, die konnte ich nicht richtig pflegen. Die hat da vor sich hingestunken. Also ich war wirklich in der Weise mit mir konfrontiert, wie ich das vorher bei allen Exerzitien nie erlebt hatte. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich lebe in einer Welt, die gottesvoll ist. Also in einer Weise, wie ich das bis dahin nie erfahren hatte.
Also Verzicht auf viele Zerstreuungen, die für uns jetzt vielleicht selbstverständlich sind. Ist das auch der Grund, warum Sie von Ashram Jesu sprechen, dass Sie selber in Indien bei solchen spirituellen Aufenthalten den Ashram kennengelernt haben? Was heißt das eigentlich?
Ashram ist eine Waldschule in Indien. Also in Indien, also vor allem Südindien, ist es warm. Da braucht man kein Haus, da ist man froh, wenn man ein Palmblatt über sich hat, das ein bisschen für Schatten, sonst gibt's da nichts, ja. Das bezeichnet einmal äußerste Einfachheit und zum Zweiten ist die Ashram-Phase auch eine Phase im hinduistischen Verständnis des Lebens. Da gibt's erst die Schule, die durch auswendig Lernen gekennzeichnet ist, oder man lernt irgendwelche Fähigkeiten, einen Gabelstapler fahren oder sowas, ja. Dann kommt die Phase Familie und Beruf. Und wenn dann die Kinder aus dem Haus gehen, dann gucken sich die Eltern ein bisschen ratlos an, weil die haben jetzt funktioniert in Familie und Beruf und fragen sich, ja, was ist jetzt mit uns? Wir sind jetzt auch noch da. Was sollen wir jetzt? Also das wird so als die Zeit gesehen, wo existenzielle Fragen auftauchen. Und das ist die Zeit des Ashrams, ja, okay. wo man nimmer mit standardisierten Schulantworten zufrieden ist, sondern die Antwort möchte auf meine Frage nach dem Sinn.
In der Unterzeile nennen Sie sich ja christliche Lebensschule. Was ist denn sozusagen die zentrale Lebenskunde, die Sie lehren möchten?
Sich dem Leben und der Wirklichkeit des Lebens zu stellen.
Und zwar ohne vorher auszuwählen, was mir angenehm und unangenehm ist.
Also wenn ich ehrlich bin, das kann ich mir ja nicht aussuchen. Ja, das stelle ich fest, es geht mir so und so. Oder ich bin zufrieden oder ich bin unzufrieden oder ich bin traurig oder unruhig oder sowas. Das kann ich ja nur zur Kenntnis nehmen. Und sich das einzugestehen, das halte ich für den Schlüssel zu einem gelingenden Leben.
Neben diesen Meditationen, also neben der Stille, über die wir gleich auch nochmal sprechen, was eigentlich für Sie so der Fokus der Meditation ist, ist Ihnen auch wichtig, dass bei Ihnen im Ashram Jesu auch gearbeitet wird.
Ja.
Jeder, der zu Ihnen kommt, wird im Laufe eines Tages auch zur Arbeit gebeten. Weshalb ist Ihnen das wichtig auf einem spirituellen Weg?
Also die Leute, die kommen, die machen sozusagen die Hauswirtschaft komplett. Unsere Gäste machen die Hauswirtschaft. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie ich das aus Exerzitienhäusern kenne. Ja, also irgendwelche Leute, die sorgen für das leibliche Wohl, die sorgen für die Sauberkeit und die Exerzitanten, die also dem demütigen Jesus nachstreben, die setzen sich an den gemachten Tisch. Das ist für mich, das geht nicht. Also, sondern da muss man irgendwie auch ein Stück runtersteigen und die Klos putzen und das Geschirr spülen und den Boden wischen und so weiter und so fort. Der Einzelne tut was auch für die Gemeinschaft. In gewissem Sinn nimmt er da auch eine dienende Haltung ein. Und zum anderen, die Arbeit ist für uns eine Meditationsübung. Karma-Yoga nennen wir die. Also Yoga beim Handeln. Also da geht's um die Einheit mit sich selbst und mit Gott, während ich etwas tue. Und während ich etwas tue, da gibt es natürlich Mächte, die mich antreiben. Jetzt mach doch mal schnell, damit du mit diesem Mist da fertig wirst. Es gibt doch noch was Wichtigeres. Oder es sei nicht so oberflächlich. Sei mal ganz, schau mal, da ist noch Dreck, der muss auch noch weg. Ja, also es gibt so Antreiber, die uns natürlich auch in unserer Arbeit immer begegnen, ja. Die dann die Herrschaft übernehmen, wenn man sie nicht bemerkt und sozusagen ihnen standhält. Und das ist die Übung, die die Leute da machen, wenn sie die Hausarbeit machen.
Also auch eine Möglichkeit, sich selbst auf die Spur zu kommen, genauso wie in der Stille, auch in der Art, wie ich arbeite und das dann wie in einer Laborsituation sich auch dann anzuschauen.
Ja.
Herr Pater Dickerhoff, mich interessieren einfach mal so die inneren Prozesse, die in dieser Stille ablaufen. Sie haben jüngst in zwei Büchern im Echter Verlag darüber geschrieben, was auf dem spirituellen Weg geschieht. Und man stellt sich bei christlicher Meditation ja zunächst mal vor, dass es sich irgendwie darum handelt, sich fromme Gedanken zu machen. Aber das habe ich gelernt, das ist mitnichten so. Wo liegt denn genau Ihr Fokus in der Meditation?
In der Weise, wie wir meditieren, steht die Person des Meditierenden im Mittelpunkt. Man könnte sagen, der Meditierende besucht sich selbst. Und das soll heißen, er soll dessen inne werden, wie es im Moment um ihn bestellt ist. Das beginnt bei körperlichen Phänomenen. Kann sein, dass ihm das Knie wehtut oder das Bein eingeschlafen ist oder er verspannt ist oder schwitzt oder friert. Ja, das geht über gefühlsmäßige Gegebenheiten. Er kann merken, ich bin traurig, ich bin aufgekratzt, ich habe Angst, was auch immer. Bis hin zu geistigen Gegebenheiten, also in welchem Geist er sich vorfindet, ist er unruhig, ist er offen, ist er interessiert, ist er verschlossen, müde und. Das sind die Gegenstände, bei denen es darum geht, dass der Betreffende sie sich eingesteht.
Weil es möglicherweise auch unangenehme Dinge sind? Oder was könnte da der Grund sein?
Ja, natürlich, weil also die angenehmen, die sind gewöhnlich nicht das Problem, ja. Die unangenehmen sind das Problem, ja. Scheitern, Schuld, Scham.
Sie sprechen in Ihrem Buch vom Lieben und vom Sterben davon, dass es wie eine Art Grundgesetz unseres Lebens ist, dieses, was Sie Gesetz der Kopplung nennen. Das heißt also schlicht und ergreifend, dass wir angenehme Gefühle behalten möchten und dass wir unangenehme Gefühle loswerden möchten, ja, und verdrängen. Und das heißt, dieses Konzept der Kopplung möchten Sie im Grunde aufbrechen, oder?
Ja, unterbrechen.
Unterbrechen. Ja. Hm.
Da ist man natürlich aufs Merken angewiesen oder auf die Begleitung angewiesen. Ja, ich muss das natürlich merken. Also stellen Sie sich vor, je nachdem, wie jemand bei der Meditation sitzt, der sitzt irgendwie nicht gut, es tut ihm das Bein weh, das ist unangenehm. Was macht er? Er macht erstmal alles, um den Schmerz wegzukriegen. Also es beginnt damit, dass er denkt, es müsste doch die Zeit um sein. Warum klopft er nicht die Klangschale? Bis dass er tief atmet, so ein bisschen zappelt auf seinem Sitz. Ja, also er versucht erstmal alles, das machen wir spontan. Weg mit dem Unangenehmen. Aber dann könnte er es ja merken, dass er genau das tut. Und dann würde er beginnen, den Schmerz zu versuchen anzunehmen, was ein längerer bis langer Prozess ist, den einfach da sein zu lassen. Dann verliert er an Bedeutung.
Und das ist paradigmatisch für alles, auch für Geistige, auch für Gefühlsinhalte?
Ja, das ist Kreuzesnachfolge konkret.
Das ist jetzt ein religiöses Sprachspiel, aber es ist auch ein psychologisches Gesetz oder... Was passiert da oder worin liegt das Heilsame eben zu diesem Unangenehmen, nicht länger zu sagen, geh weg, sondern es dann sein zu lassen?
Ja, erstmal werden Energien frei, die ich bis dahin gebraucht habe, um das irgendwie von mir wegzuhalten oder wegzuschaffen, die werden frei. Und wenn es da ist, das Gefürchtete, ja, das Ungeliebte, dann kann ich mich damit beschäftigen und auf die Weise wird es langsam in mein Leben integriert. Sie erleben sich befreit und auch ganzer, ja.
Also ein Klima, in dem alles das, was ist, da sein darf, das möchten, ja, Sie schaffen mit Ihrer, ja, Mühle in dem Ashram Jesu. Sie haben in der ersten Runde einen interessanten Satz gesagt. Sie haben nämlich gesagt, da, wo ich ganz auf mich zurückgeworfen bin, also wo ich ganz bei mir sein kann, da kommt dann Gott ins Spiel oder auch kann er oder überhaupt so eine Wirklichkeit zum Zuge kommen. Warum führt das, was Sie jetzt beschrieben haben, einfach in der Meditation oder auch in diesem Labor, das Sie schaffen, mit dem Ashram Jesu ganz bei sich sein zu können, wieso führt sowas zu Gott?
Es führt halt. Das ist eine Erfahrung. Also wo Sie Ihre Wirklichkeit bis auf den Grund durchleben, also sich ihrer Wirklichkeit, auch der Ungeliebten stellen, wie sie ist, da berühren sie auch, werden sie auch vom Grund der Wirklichkeit berührt, um es schlicht zu sagen. Also Delp sagt Ihnen was, ja.
Alfred Delp, der Jesuit.
Der Mitbruder, der im Kreisauer Kreis tätig war und dann von den Nazis inhaftiert wurde, der schrieb im November 1944 war das, eins habe ich verstanden, die Welt ist Gottes so voll. Und schildert dann, wieso. Er sagt, gewöhnlich bleiben wir an der Oberfläche unserer Zeit, unseres Lebens hängen. Wir erleben die Stunden nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen, bis zu dem Brunnenpunkt. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, das Durchleben der Stunden, das Durchleben meiner Wirklichkeit, wie sie ist, bis auf den Punkt, bis ich das so ist es, bis ich das so mir wirklich eingestehen kann. Da ist mindestens in der Reflexion ist es ja ein Wunder. Denn dieses Eingestehen ist ja zugleich der Tod meiner bisherigen Identität. Wenn ich meine, das und das darf in meinem Leben partout nicht sein und jetzt bin ich dabei, mir das einzugestehen, weil es anders nimmer geht, dann stehe ich vor dem Tod meines bisherigen Selbstverständnisses. Die Erfahrung ist aber die, die Leute sterben gerne. Es gibt was, einen Ruf oder eine Verheißung, dass sie sozusagen loslassen. Ja, und wer soll denn da rufen? Also fromm wie ich bin, würde ich natürlich sagen, da passiert was, was nimmer von dieser Welt ist sozusagen. Mhm. Ja, da kommt eine transzendente Größe ins Spiel, mhm. Ja.
Ist es eigentlich so, dass diese spirituellen Prozesse, davon haben Sie ja jetzt so einen Grundstrom von einem fast menschheitlichen, spirituellen, fast Mechanismus, kann man sagen, des Selbstfindens und dann aber auch zu diesem Brunnenpunkt gelangen. Sie sprechen ja in Ihrer Tradition natürlich dann von dem christlichen Gott, aber Sie sind ja auch sehr interreligiös orientiert. Ähneln sich diese spirituellen Wege durch die Religionen? Sind die im Grunde am Ende gleich?
Auf solche Fragen pflege ich mit dem Bild eines Berges zu antworten, ja. Den Menschen wohnt eine Sehnsucht inne, die über das, was diese Erde zu bieten hat, einfach hinausgeht. Und für die Erfüllung dieser Sehnsucht steht dieser Berg. Und von diesem Berg gehen verschiedene Täler aus, also ein christliches Tal und ein buddhistisches und so weiter und so fort, ja. Und dann gibt es Leute, die machen sich aus ihren Tälern auf den Weg, um da hochzukommen. Die Schwierigkeiten, denen sie begegnen, die sind durchaus vergleichbar. Und auch ein Buddha beispielsweise sagt, das Entscheidende auf dem spirituellen Weg ist auch das Unangenehme auszuhalten. Ja, da würde der Christ sagen, also man muss das Kreuz, das im Leben auf mich zukommt, das, was mich stört, das muss ich lernen zu tragen, also damit zu leben, das mindestens im Bewusstsein mal da sein zu lassen, bis sich mir auftut, was jetzt zu tun ist. Mhm. Und genauso ist es, sagen, haben das auch die Sufis oder die Hindus. Ja. Also da gibt es methodisch viele Parallelen. Nur alle beschreiben, was sie erleben, natürlich in ihrer Tradition, ja. Und da wird's durchaus schwierig. Da ist die Verständigung nicht so einfach. Allerdings Menschen aus anderen Religionen, gläubige Hindus, gläubige Muslime, wenn man denen begegnet, dann spürt man, es eint uns die Sehnsucht des Herzens, ja. Wir sind auf dasselbe ausgerichtet. Man hat das Gefühl, man trifft seine Geschwister, ja. Mhm. Und darum finde ich es auch überaus lohnend, sich von den Erfahrungen der anderen, den Texten der anderen sozusagen anregen zu lassen. Das bestätigen auch unsere Kursteilnehmer, ja. Also ich finde es überaus wertvoll.
Und Sie lesen auch Texte anderer religiöser ja. Tradition täglich bei sich im
Wir haben
Ashram
täglich eine Schriftbetrachtung mit einem nichtchristlichen Text. Und das ist ja interessant, das ist bisher immer möglich gewesen, zu dem nichtchristlichen Text einen korrespondierenden christlichen auszuwählen.
Herr Pater Dickhoff, Sie begleiten Menschen, die sich auf einen spirituellen Weg begeben. Sie lehren Kompetenzen der Innerlichkeit, wie die Meditation. Und Sie haben eine Mühle bei Hadamar zu einem einzigartigen Ort der Entschleunigung gemacht. Dort betreiben Sie den Ashram Jesu, die christlich-interreligiöse Lebensschule. Von dem Theologen Karl Rahner gibt es ein Wort, der ist ja auch Jesuit wie Sie, das immer wieder zitiert wird, wenn es darum geht, wie das in der Krise befindliche Christentum vielleicht doch noch eine Zukunft haben kann. Und er meinte mal, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Würden Sie Ihrem Mitbruder Karl Rahner zustimmen?
Also der eine Teil seiner Aussage ist ja, dass er nicht glaubt, dass die Zukunft der Kirche darin besteht, dass man sozusagen gewohnheitsmäßig oder weil man im Glauben die Eltern irgendwie in die Kirche gegangen sind, dann auch die Kinder in die Kirche gehen. Das erleben wir ja seit vielen Jahren, dass es so ist. Ja, so funktioniert's nicht. Ob die Leute, die was erfahren haben, dann bei der Kirche anklopfen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, ob die nicht andere Adressen finden, weil sie müssen ja Leute finden, die mit ihren Erfahrungen irgendwie umgehen können, sonst macht's ja keinen Sinn. Und das andere ist, Maslow, der Mann mit der Bedürfnispyramide, der war zugleich ein großer Erforscher von Gipfelerfahrungen. Und war der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch im Lauf seines Lebens die ein oder andere Gipfelerfahrung macht, ja, wo sozusagen wie vor der Wirklichkeit, wie sie ist, wie ein Vorhang aufgeht und er staunend davor steht und sagt, ja, so ist es, so ist es so. Das mag ja schön und gut sein, aber vom Gipfel geht's dann gewöhnlich wieder ins Tal runter. Und die Frage ist, ob die Leute dranbleiben, sonst ist das eben eine schöne Erfahrung und das war auch alles.
Es wird ja relativ viel Kraft investiert in der deutschen katholischen Kirche, gerade in diesen Reformprozess Synodaler Weg. Da geht es um mehr Beteiligung von Frauen und Laien im kirchlichen Leben. Es geht um synodale Strukturen, wo Laien eben in der Leitung der Kirche auch mehr Verantwortung übernehmen sollen. Und viele andere Themen, die so aus der Krise des Missbrauchs entstanden sind. Viele sehen das auch kritisch, weil sie sagen, das ist jetzt auch nicht der Aufbruch hin zu einer spirituelleren Kirche, sondern das ist dann auch wieder mehr Räte, mehr stundenlange Sitzungen. Was halten Sie so als spirituell orientierter Mensch von Strukturreformen, die da im Moment laufen?
Ja, ich glaube, dass die notwendig sind. Also insofern begrüße ich die auch, ja. Die Einstellung der offiziellen Kirche zur Homosexualität, das sind ja nicht wenige ihrer Mitarbeiter. Also das ist unmöglich. Da muss einfach, das muss verändert werden. Und viele andere Punkte auch, die der synodale Weg aufgreift. Aber das andere sehe ich eben genauso. Ich habe ja vorhin von dem Berg gesprochen, ja. Und manchmal denke ich, ja, in den Tälern, da sind die Leute mit der Fristung ihres Lebens beschäftigt. Außerdem den Berg, man gewöhnt sich ja auch dran, dann vergisst man ihn. Deswegen gibt's die Tempel und die Kirchen. Und dann wird an denen wird dann gesagt, wisst ihr schon, wir haben da so einen Berg, ja. Und der Berg ist ganz großartig und es wird über den Berg gesprochen und wie toll der ist und dass der das Leben schafft und so weiter und so fort. Also da gibt man sich unendlich viel Mühe, der Berg nur hochgehen. Da würde man sich wünschen, dass ein paar mehr irgendwie als sich an den Aufstieg mal versuchen, ja. Dann hätte man mehr davon. Aber wie soll das geschehen? Ich weiß es nicht. Es gab schon Leute, die mir sagten, sie halten die Kirchensteuer für den Fehler schlechthin. Solange die Kirche so viel Geld hat, die ist auf nichts angewiesen. Erst wenn da der Hahn zugedreht wird, dann kommt der Ernst des Lebens. Ich weiß nicht, wie man ansetzen muss, ja.
Vielleicht ist es in der Entwicklung der katholischen Kirche genauso, wie Sie es aus Ihrem Leben geschildert haben, dass erst eine tiefe Krise, ja, auch ein Zusammenbrechen von Strukturen dann zu so etwas wie, ja, ja, zu dieser Brunnenstunde wird, wo es dann,
ja,
wieder irgendwo.
Das denke ich, dass es so auch sein wird. Also zumindest hier bei uns.
Eine ernste Diagnose zum Schluss unseres Gespräches. Das war Bertram Dickerhoff, der Jesuit, Gründer und Leiter des Ashram Jesu. Er hat jüngst zwei Bücher vorgelegt, die seine Sicht dessen, was wir besprochen haben, zusammenfassen. Sie lauten »Der spirituelle Weg« und »Vom Lieben und vom Sterben«. Beide sind erschienen im Echter Verlag. Und dieses Gespräch können Sie auch nachhören und weiterempfehlen. Sie finden es als Podcast auf der Seite hrinforadio.de. Und wenn Sie die Themen aus dem Bereich Religion und Spiritualität interessieren und Sie wissen möchten, was der Hessische Rundfunk dazu im Programm hat, dann ist der Newsletter der Kirchenredaktion für Sie vielleicht interessant, zu bestellen auf der Internetseite hr.de/religion. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen noch einen schönen Feiertag und dann entspannte, ruhige Tage zwischen den Jahren.